Deutschlandfunk. Der Tag.
Also einerseits fluppt es ja richtig gut mit der Energiewende Made in Germany. Jedenfalls, wenn man den Robert und den Daniel fragt.
Ich habe von Daniel ein Foto geschickt bekommen, wie er eine Solaranlage über seinen Carport gebaut hat. Unten steht das E-Mobil, oben wird der Strom erzeugt. Tanken war gestern zur Nachahmung empfohlen.
Bundesklimaminister Robert Habeck hat sich in die Garage von Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther gestellt, so klingt es auch, und das Ganze dann im Netz veröffentlicht. Gerade haben der Robert und der Günther gemeinsam mit dem Olaf den Spaten geschwungen für eine neue Batteriefabrik in Heide. In Schleswig-Holstein, da empfehle ich euch die Folge vom vergangenen Montag nochmal zum Nachhören. Und wir knüpfen heute daran an, denn nur einen Tag später, Dienstag, passierte das Gegenteil sozusagen in Sachsen. Aus, finito, Schluss mit der Produktion von Solarpanelen in Freiberg. Wirft natürlich Fragen auf. Wie viel ist uns die Energiewende Made in Germany denn nun wert? Einerseits pumpen wir Millionen Euro rein, andererseits, wie jetzt bei Meyer-Burger in Sachsen, sagt der Bundesfinanzminister Christian Lindner, nö, ist nicht.
Wenn ich hier mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler einzelne Branchen oder einzelne Unternehmen fördern würde, dann hat das weder für die Resilienz des Standortes Deutschland, also unsere wirtschaftliche Sicherheit, noch für das Gelingen der Energiewende eine Auswirkung. Es ist einfach nur zum Vorteil von einzelnen Interessenten.
Diese einzelnen Interessenten sind immerhin rund 500 Beschäftigte, die zum 1. April wohl auf der Straße sitzen werden. Warum bekommen Intel und Northvolt Subventionen und Meyer-Burger nicht? Und was hat China damit zu tun? Sprechen wir gleich drüber. Und wir gucken auf die Pläne der Bundesregierung, die Medizinforschung in Deutschland zu vereinfachen. KrebspatientInnen und andere schwerkranke Menschen dürfen hoffen, das meint jedenfalls unser Experte. Das ist der Tag am Mittwoch, 27. März. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Moin und herzlich willkommen.
Ja, wir haben auf den Resilienzbonus gewartet. Wir haben ja auch Meyer-Burger zum Beispiel in Bitterfeld. Wir produzieren Solaranlagen beziehungsweise die entsprechenden Materialien. Jetzt ist das vom Tisch und damit gescheitert. Und das heißt für uns, dass gerade was die Solarenergieproduktion anbelangt, die Energiewende nicht aus Deutschland heraus gesichert wird, sondern materialtechnisch von den Chinesen mehrheitlich.
Rainer Haseloff ist das, Ministerpräsident und Christdemokrat aus Sachsen-Anhalt, wo Meyer-Burger ebenfalls einen Standort hat. Dass die heimische Solarbranche jetzt zum zweiten Mal geschreddert wird, wie die Kritiker meinen, das ruft bei Rainer Haseloff schlechte Erinnerungen hervor.
Wir erleben also das, was ich schon mal vor 15 Jahren persönlich erlebt habe mit Solar Valley in Sachsen-Anhalt. Damals hatten wir die meisten europäischen Solararbeitsplätze und die sind fast alle weg, bis auf einige Forschungsarbeitsplätze. Und das ist ein Drama.
Über das Aus von Meyer-Burger und die Folgen habe ich mit Dana Heide vom Handelsblatt gesprochen. Technisch hat's da zunächst leider ziemlich gerumpelt, also haben wir am Ende den Apparello genommen. Es lebe das gute alte Dampftelefon, Frau Heide.
Genau. Wenn alle Stricke reißen, dann geht das noch, genau.
Wir haben schon so viel Zeit heute verloren mit der Technik und dieser Podcast soll ja pünktlich um 17 Uhr online stehen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen in medias res. Wir haben uns verabredet, über Meyer-Burger zu sprechen, den Solarpanelhersteller in Freiberg in Sachsen, der ja gestern bekannt gegeben hat, dass die Produktion dort jetzt eingestellt wird. Was bedeutet das, wenn wir unsere eigenen Standorte aufgeben? Könnten wir vielleicht mit dieser Frage einsteigen?
Tja, also eigentlich wäre das gar nicht so eine große Sache, dass wir woanders produzieren, also dort produzieren, wo es am billigsten ist. Das gehört nun mal zur Marktwirtschaft dazu und eigentlich hat das ja auch Kostenvorteile. Aber in diesem speziellen Fall ist es ein anderer, denn je weniger Solarproduktion wir in Deutschland haben, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass wir mehr abhängig, also noch abhängiger von China werden bei der Solarproduktion. Und naja, es hat schon eine besondere Tragik, dass die deutschen Firmen die ersten waren in der Solarbranche und jetzt völlig abgehängt sind.
Da können wir ja vielleicht mal kurz gucken, wie viel eigenes Verschulden da mit im Spiel ist, also gerade auch auf politischer Seite. Jetzt hat sich heute Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich zu Wort gemeldet und gesagt, das ist also jetzt ein ganz schlechtes Signal für Europa, das aus der Produktion von Meyer-Burger, und wir müssten es doch schaffen, neue wettbewerbsfähige Strukturen für eine Solarindustrie in Europa zu schaffen. Ist das nicht reines Wunschdenken?
Ja, es ist auf jeden Fall deutlich leichter gesagt als getan. Das ist ja eine Entwicklung, die über viele, viele Jahre schon passiert ist. China hat massiv aufgebaut in der Solarbranche, Solarproduktionskapazitäten massiv aufgebaut durch gezielte staatliche Förderung auch. Und auf der anderen Seite haben wir eben hier auch in Deutschland Subventionen runtergefahren für die Branche. Und das Resultat sehen wir eben jetzt. Also, und dieses Ergebnis, was wir jetzt sehen, also ein Preiskampf in diesem Markt, den kaum jemand überleben kann ohne staatliche Unterstützung, das ist eben das Resultat dessen. Und das jetzt ja innerhalb von kürzester Zeit wieder rückgängig zu machen, das wird sehr, sehr, sehr schwer werden. Ja.
Also sprich, es ist nicht nur die Entwicklung der letzten Tage, der Bundesfinanzminister, der gesagt hat, nein, da fließt kein Steuergeld hin zu Meyer-Burger, sondern aus Ihren Worten höre ich raus, das hat auch langfristige politische Gründe, dass wir jetzt da am Ende wieder mal mit unserer deutschen Solarindustrie sind, dass wir da stehen, wo wir jetzt stehen.
Ganz genau. Es hat vor allem aber auch, die Gründe sind aber in China auch zu finden. Und das ist, glaube ich, etwas, was man lernen kann aus diesem Fall, was man lernen kann aus dem Fall der Solarbranche, damit es sich hoffentlich in anderen auch wichtigen Branchen nicht wiederholt. Nämlich dieses chinesische System der massiven Förderung von Schlüsseltechnologien in Schlüsselbereichen. Also das ist ja nicht nur Solar, sondern auch Wind, Batterien, E-Autos. Wir sprechen da vielleicht gleich nochmal drüber. Das hat System und da muss man schauen, wie man damit umgeht. Und bislang gibt es da noch keine Lösung, wie damit grundsätzlich umgegangen wird. Weil in der Solarindustrie sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir eigentlich sagen müssen, also das wieder aufzuholen, da wieder die Lieferketten umzuschichten, dass wir nicht so stark abhängig sind von China, das wird sehr, sehr schwierig. In anderen Bereichen, da sind wir da eben noch am Anfang und da ist vielleicht noch was zu machen. Das heißt, man sollte jetzt daraus lernen und man muss endlich einen Weg finden, wie man mit diesem chinesischen System der Wirtschaftsförderung umgeht.
Naja, Sie sagen, wir haben da noch keinen, sozusagen, ich übersetze das mal frei, keinen Kraut gegen gefunden, diese Systematik, mit der China vorgeht und eben massiv staatliche Subventionen reinsteckt in seine Schlüsselindustrien. Die USA und Indien zum Beispiel, die haben einfach ihren Markt dicht gemacht, während es in der Europäischen Union und damit ja auch in Deutschland keine Einfuhrbeschränkungen gibt für diese chinesischen Produkte. Also müssten wir es einfach jetzt den Amerikanern und den Indern gleich tun?
Es gibt diese Überlegung, dass es ja zum Beispiel im Bereich E-Autos höhere Zölle gibt. Das ist ja dann eine Form von Wiederherstellung von Wettbewerbsbedingungen, die ungefähr gleich sind. Aber die chinesischen Unternehmen leben ja nicht nur von Subventionen, die sind auch einfach gut. Also wir sehen das im Solarbereich, wir sehen das aber auch im E-Auto-Bereich. Das sind einfach richtig gute Unternehmen, die technologisch weit vorne sind, mithilfe dieser jahrelangen staatlichen Förderung. Und da müsste man wirklich sehr, sehr hohe Zölle einführen, um sozusagen diese Produkte wettbewerbsgleich zu machen. Ob das jetzt eine Lösung ist, die auszuschließen, das weiß ich nicht. Das ist, weil man muss natürlich dann auch bedenken, dass das natürlich auch höhere Kosten verursacht. Das heißt, die Energiewende, wenn wir nicht mehr diese billigen Produkte aus China bekommen, die sich über Jahre eben diese Skaleneffekte, diese Kostenvorteile erarbeitet haben, dann wird das eben hier auch teurer. Und das muss einem bewusst sein. Und da muss man sehr genau überlegen, was einem zum Beispiel diese Arbeitsplätze, was einem diese Unabhängigkeit von China wert ist.
Da machen Sie mich jetzt gerade noch mal richtig neugierig, Frau Heide, denn als Sie das gerade sagten, die Produkte haben eine hohe Qualität, da dachte ich, oh, sind wir hier schief gewickelt in Europa? Sind wir da womöglich ein Opfer unserer eigenen, ich sag mal, eurozentristischen Arroganz, weil wir immer automatisch davon ausgehen, dass das sowieso Billigkram ist oder jedenfalls schlechte Qualität, die da aus China zu uns rüberkommt in diesen Massen von Produkten, die wir erhalten. Das stimmt mit Blick auf die Solarpaneele gar nicht?
So pauschal stimmt das nicht. Nee, also Solarpaneele sind gut, die E-Autos vor allem sind auch gut. Und das liegt eben daran, dass China ein sehr, sehr gut darin ist, diese Produktionen zu skalieren. Also die können Produktionsprozesse sehr gut abbilden und sehr gut hochfahren. Das heißt, dann darüber bekommen die dann wieder Kostenvorteile. Die lernen unheimlich viel von anderen Unternehmen auch. Und gerade in der Autobranche haben sie sich eben selber auch sehr viel erarbeitet. Viele von denjenigen, die jetzt in der Branche sind in China, haben vorher auch zum Beispiel bei deutschen Autobauern gelernt und gelernt, wie man E-Autos baut. Und deswegen, ja, also das, meine Arroganz ist da jetzt nicht mehr angemessen sozusagen. Also wir, und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass es eben, die sind auch sehr gut in dem, was sie machen. Und da wird es sehr schwer für die deutschen Autobauer langfristig mitzuhalten, wenn es auch noch diese Kostenvorteile gibt.
Jetzt möchte ich aber doch noch mal einen kleinen Schritt zurückspringen auf die durchaus ja auch innenpolitische deutsche Debatte, nämlich die grundsätzliche Frage, wie viel ist uns unsere Energiewende mit eigenen Produkten wert? Sprich, Subventionen ja oder nein? Wir haben die Diskussion um Intel gehabt in Magdeburg. Wir haben jetzt gerade am Montag, da haben wir auch drüber gesprochen hier im Podcast, über Northvolt, die neue Batteriefabrik in Schleswig-Holstein gesprochen. Heute jetzt Meyer-Burger, die dicht machen, jedenfalls ihren Standort in Sachsen, einen von zweien, nachdem der Bundesfinanzminister am Wochenende gesagt hat, ist nicht, ihr bekommt keine Steuergelder. Ist das die richtige Entscheidung der Bundesregierung?
Genau, es gibt, glaube ich, da ein gemischtes Bild. Auf der einen Seite sagten Sie ja schon, sozusagen gibt es in bestimmten Bereichen werden Subventionen gezahlt, im Chip-Bereich zum Beispiel oder im Batteriebereich. Und bei anderen, wie zum Beispiel jetzt bei dem Solarfall, hat man gesagt, nee, da machen wir nichts. Oder Teile der Bundesregierung haben gesagt, wir wollen da nichts machen. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen und sich nochmal vor Augen zu führen, warum es überhaupt diese Diskussion gibt um Unabhängigkeit von China, um Bekämpfung dieser Überkapazitäten. Das ist ja nicht nur sozusagen, unsere Unternehmen sollen verkaufen und sollen bessere Marktbedingungen haben, sondern es geht darum, dass China Abhängigkeiten, und die gibt es eben in der Solarbranche massiv, Abhängigkeiten in den vergangenen Jahren mehrfach ausgenutzt hat, also wirtschaftliche Abhängigkeiten ausgenutzt hat, um eigene politische Ziele zu erreichen. Das haben wir mit Australien gesehen, das haben wir mit Litauen gesehen, das haben wir vor Jahren schon mit Japan gesehen. Und es gibt mehrere Bereiche, wo China die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass es eben diese Abhängigkeiten gibt und dass diese Abhängigkeiten jederzeit ausgenutzt werden können. Das heißt, wenn China etwas nicht passt, was Deutschland tut, dann können sie jederzeit sagen, gut, dann gibt es jetzt kein Germanium mehr oder kein Gallium mehr, was für die Solarbranche wichtig wäre oder für die Chipbranche wichtig wäre. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann muss man sich überlegen, was ist uns das wert, diese Abhängigkeit zu reduzieren, damit wir eben frei, damit die Politik frei in ihren Entscheidungen ist und sich nicht darum Sorgen machen muss, dass morgen der Zugang zu wichtigen Rohstoffen für die deutsche Wirtschaft abgeschaltet ist.
Also wir haben ja, da kommen wir ja jetzt wieder in einen ganz spannenden politischen Bereich rein. Denn diese Gretchenfrage, sage ich mal, wie wollen wir es halten mit unserer Abhängigkeit von Staaten, ja, in denen wir vorsichtig gesagt politisch nicht so ganz übereinstimmen. Das haben wir am Beispiel Gas aus Russland gesehen. Nein, wir wollen das nicht mehr. Stichwort die Debatte um Huawei, Stichwort die Debatte um den Hamburger Hafen. Jetzt sagen Sie, wir müssen das hier jetzt im Grunde neu überlegen. Wie können wir verhindern, dass China Abhängigkeiten ausnutzt? Aber das tut es längst bei den Solarpaneelen.
Ganz genau. Und deswegen müssen wir uns überlegen, und das wird nicht komplett passieren, und das muss auch nicht. Wir müssen jetzt nicht komplett sagen, wir holen keine Produkte mehr aus China. Aber man muss es irgendwie auf ein Maß reduzieren, dass wir sagen, okay, auch selbst wenn China das abschalten würde, hätten wir noch Alternativen, und dann würde die Energiewende trotzdem weitergehen. Und wenn so, und das hat ja auch eine Auswirkung darauf, dass China dann eben weiß, dass sie diese Abhängigkeiten nicht einsetzen kann, wenn es diese Abhängigkeiten eben nicht mehr gibt. Und das ist, glaube ich, jetzt wichtig. Und wichtig ist aber auch zu wissen, wir können das nicht auf null runterfahren, das müssen wir auch nicht, sondern wir müssen jetzt sehr genau hinschauen, wo gibt es kritische Abhängigkeiten und wie können wir die reduzieren. Das muss nicht unbedingt sein, dass die Produktion da in Deutschland ist. Die kann ja auch sein, dass man Produktion in Indien hat, wo die Löhne vielleicht günstiger sind. oder in anderen Ländern. Aber dass wir uns das sehr genau anschauen, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den wir jetzt angehen müssen.
Ich möchte Sie jetzt gerne noch mal ein bisschen ärgern, Frau Heide. Nein, nur Spaß beiseite. Sie haben gesagt, wir können die Abhängigkeiten, das wird uns nicht gelingen, die auf null runterzufahren. Aber wir müssen sie zumindest reduzieren, wenn ich Sie richtig verstehe. Das heißt aber ja, und um die Antwort haben Sie sich, glaube ich, ein bisschen herumgedrückt, dass es im Grunde doch richtig wäre, so eine Firma wie Meyer Burger zu subventionieren, damit wir unsere Abhängigkeit zumindest reduzieren können.
Genau, das ist halt die Frage, ob wir das machen wollen. Also wollen wir die deutschen Unternehmen in Deutschland fördern oder wollen wir eine deutsche Produktion zum Beispiel in Indien fördern oder wollen wir vielleicht sogar die chinesischen Unternehmen nach Deutschland bringen, damit die hier produzieren und die dann besser unter Kontrolle haben und vielleicht auch möglicherweise dann sagen können, die produziert jetzt aber weiter. Also das sind alles Fragen, auf die habe ich ehrlich gesagt, und das haben Sie richtig erkannt, auch keine Antwort.
Also auch keine.
Da möchte ich auch nicht in der Haut gerade stecken von anderen, weil das ist sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, also gerade der Fall Meyer Burger, das ist auch eine Einzelfallentscheidung. Also man muss sich genau anschauen, wie ist dieses Unternehmen aufgestellt. Ich kenne das Unternehmen nicht so gut, dass ich jetzt sagen könnte, naja, wenn man denen jetzt ein bisschen Überbrückungssubventionen gibt, dann läuft das schon wieder. Aber andere Experten zum Beispiel sagen mir auch, also Solarbranche, nee, das geht in Deutschland nicht. Das ist zu teuer, die Löhne sind zu teuer, wir haben die Rohstoffe nicht, wir haben die Materialien nicht. Das ist in anderen Ländern besser aufgehoben. Nur dann, wenn man das sagt, in Deutschland geht es nicht, dann muss man sich eben überlegen, wo geht es denn dann? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man eben in andere Länder auch schaut und sieht irgendwie, geht es vielleicht in Indien, geht es in Vietnam, aber dass man eben von dieser massiven Abhängigkeit von einem einzigen Land wegkommt.
Obwohl es eigentlich ein urdeutsches Projekt ist, die Energiewende, wo wir uns aber, wenn ich Sie richtig verstehe, ehrlich machen müssen, indem wir sagen, alles für die Energiewende, ob das nun im Sektor Verkehr ist, E-Autos oder im Sektor Batterien oder jetzt Solarenergie, alles hier zu produzieren, geht nicht. Wir müssen, um unsere Energiewende in Deutschland umzusetzen, einen Teil im Ausland produzieren. Das wäre so Ihr Plädoyer.
Genau, alles geht nicht. Alles geht nicht. Und man muss sich, also man kann auch Geld ja nur einmal ausgeben. Und deswegen muss man sich sehr gut überlegen, welche Produktion macht hier Sinn, was jetzt die Energiewende angeht und welches macht hier keinen Sinn. Und ja.
Ein Stichwort hätte ich noch, das ist natürlich die Standortpolitik. Wir sprechen da von Bundesländern, in denen in diesem Jahr wichtige Landtags-, auch Kommunalwahlen stattfinden. Wir haben eine Partei im politischen Spektrum, die natürlich mit solchen Schlagzeilen eigene Botschaften setzen möchte, wenn da jetzt hunderte von Arbeitsplätzen wegfallen. Wäre es in diesem Kontext nicht doch eine verantwortungsvolle Standortpolitik zu sagen, nein, das sind vielleicht für manche sind 400 Arbeitsplätze nicht viel, für andere bedeutet es aber die Existenz in der Region, die jetzt diese Arbeitsplätze verliert?
Ja, zu dem Schluss könnte man kommen, aber wie gesagt, man muss sich dann eben sehr genau anschauen, sozusagen, sind das wirklich nur Überbrückungssubventionen oder müssen wir jetzt die nächsten Jahrzehnte diese Branche in Deutschland subventionieren, weil wir ja auch nicht wollen, dass die Solarpaneele, dass die Preise für die Solarpaneele in die Decke gehen, nur um die Arbeitsplätze zu halten. Oder ist es dann nicht vielleicht sinnvoller, muss man sich dann nicht vielleicht überlegen, vielleicht gibt es in anderen Bereichen auch Bedarf, also zum Beispiel die Chipindustrie ist natürlich sehr wichtig. Da gibt es ja auch Beispiele, wo man sagt, das fördern wir. Diese Unternehmen wollen wir in Deutschland haben, auch zu geopolitischen Absicherungen. Und da entstehen ja dann auch wieder Arbeitsplätze. Also das Geld kann man leider nur immer nur einmal ausgeben. Und da muss man sich, glaube ich, in der jetzigen Situation sehr genau überlegen, wo man das genau ausgibt.
Unsere Zeit ist eigentlich schon wieder um, aber eins interessiert mich doch noch zum Stichwort Northvolt. Gerade mal 2 Tage her, dass der Spatenstich in Heide in Schleswig-Holstein erfolgt ist für diese neue Batteriefabrik, die jede Menge Steuergeld erhalten wird. Während bei Freiberg und Meyer Burger der Bund sagt, nee, ist nicht. Muss man dann mit anderen Worten bei jedem Einzelfall wieder neu entscheiden? Oder wie soll man das den Arbeitnehmern, den Beschäftigten in Freiberg jetzt erklären? Schleswig-Holstein bekommt Geld, Magdeburg auch, aber wir nicht.
Man müsste es bei jedem Fall neu entscheiden, ja.
Kurze, klare Antwort. Dana Heide, Korrespondentin beim Handelsblatt und früher Korrespondentin in China. Daher auch Ihre Expertise für den chinesischen Markt. Danke, dass Sie sich die Zeit für uns heute im Podcast genommen haben.
Vielen Dank für das Gespräch.
Und jetzt ist auch Volkhard Wildermuth aus der Deutschlandfunk-Forschungsredaktion fast fertig.
Mach nur noch schnell die Tür bei mir zu, dann kann es losgehen.
Das Bundeskabinett, und darum soll es jetzt gleich gehen, hat an diesem Mittwoch den Entwurf eines Medizinforschungsgesetzes beschlossen. Damit will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD den Standort Deutschland für Forschung und Produktion von Pharmafirmen attraktiver machen. Und genau darüber habe ich heute Nachmittag an diesem Mittwoch mit Volkhard gesprochen. Medizinforschungsgesetz beschlossen hat es die Bundesregierung heute. Volkhard, hilf uns mal am Anfang ein bisschen auf die Sprünge. Das hat das Bundeskabinett heute beschlossen, diesen Gesetzentwurf. Was genau plant die Ampel da?
Ja, also die deutsche Pharmaindustrie, die soll innovativer werden, die soll wettbewerbsfähiger werden. Deutschland, das galt ja mal als Apotheke der Welt, und inzwischen haben uns da andere Länder leider längst den Rang abgelaufen. Die Bundesregierung hat deshalb schon vor einiger Zeit so eine Strategie veröffentlicht. Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Pharmabereich in Deutschland heißt die. Und dieses Medizinforschungsgesetz, das ist jetzt sozusagen der erste Schritt, wenn es wirklich an die Umsetzung geht. Und in dem Gesetz, da steht eine Menge drin. Konkret geht es vor allem um zwei Bereiche. Einmal soll die Erforschung neuer Medikamente erleichtert werden, und zwar sollen konkret die Studien erleichtert werden. Und zum anderen geht es auch um die Medikamentenpreise, denn das alles muss ja finanziert werden.
Studien erleichtern, sagst du, da frage ich mal ein bisschen ketzerisch zurück, auf wessen Kosten? Also werden dann Sicherheitsvorkehrungen geschleift oder was heißt das für die Zukunft?
Nee, eigentlich nicht. Also tatsächlich geht es um eine Verschlankung der Strukturen. In Deutschland passiert einfach ganz viel parallel. Also wenn Sie eine klinische Studie machen wollen, dann ist es so, dass die heutzutage ja nicht mehr an einer Klinik stattfindet, sondern die Studien sollen groß sein, damit die Ergebnisse dann auch belastbar sind. Das heißt, da machen mehrere Kliniken mit. Die sitzen wahrscheinlich in verschiedenen Bundesländern. Die sitzen vielleicht auch in anderen europäischen Ländern. Und dann fängt es schon an. Jedes Bundesland, das hat da seine eigenen Regeln, was zum Beispiel Ethikkommissionen betrifft, was den Datenschutz betrifft. Das heißt, wenn ein Pharmaunternehmen so eine Studie anstoßen will, dann müssen die erst mit allen Kliniken Verträge machen. Dann müssen sie überall bei den Ethikkommissionen das Okay einholen. Also an den verschiedenen Kliniken, in den verschiedenen Bundesländern. Die haben alle so ein bisschen unterschiedliche Vorlieben. Die einen winken das gleich durch, die anderen sagen, da muss man noch was nachbessern. Dasselbe bei den Datenschutzsachen. Und das ist für die Pharmaunternehmen wirklich schwer. Und nicht nur für die, sondern es gibt ja auch Forschende an den Kliniken, die selber eine gute Idee haben, selber was anstoßen wollen, die stehen vor genau denselben Hürden. Und da versucht eben dieses neue Gesetz so ein bisschen die Sache stromlinienförmiger zu organisieren.
Also verstehe ich dich richtig, dass künftig nicht mehr 10 oder 25 Ethikkommissionen und Datenschützer sich über die Studie beugen, sondern nur noch jeweils eine oder gar keine mehr?
Ja, das wäre schön, aber leider ist es so nicht. Das liegt auch so ein bisschen an den Zuständigkeiten. Also die Bundesregierung kann eben nur einen Teil der Dinge wirklich selber regeln. Viel ist da auch in der Hand der Bundesländer einfach, und da muss man mal abwarten, was da passiert. Also eine wichtige Sache ist, es gibt ja bei uns zwei Behörden, die sich überhaupt um klinische Studien kümmern. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und das Paul-Ehrlich-Institut. Da war bisher so ein bisschen schwammig definiert, wer eigentlich für was zuständig ist. Und das ist schon mal ein erster Schritt. Also diese Zuständigkeiten, die werden jetzt auseinander definiert, damit wirklich klar ist, an die muss ich mich wenden. Dann gibt es konkrete Sachen, zum Beispiel Strahlenschutz. Strahlenschutz sind völlig andere Behörden. Und da musste man, also da geht es jetzt bei klinischen Studien zum Beispiel, wenn ein CT-Scan gemacht werden muss, um zu überprüfen, ob zum Beispiel ein Tumor kleiner geworden ist, da musste also ein Strahlenschutzantrag gestellt werden. Das sollte in der Zukunft, sollen das die Ethikkommissionen mitmachen, denn die beurteilen das auch jetzt schon. Denn auch aus ethischer Sicht ist es natürlich relevant, ob jemand und wie oft jemand so einer Strahlenbelastung ausgesetzt wird. Also das wird so ein bisschen verschlankt und zusammengemacht. Mhm. Dann wird es eine Kommission geben, Die nennt sich der Arbeitskreis Medizinischer Ethikkommission. Die gibt's jetzt schon. Die erhält jetzt aber eine Richtlinienbefugnis. Das heißt, die sollen Kriterien entwickeln, an denen sich dann diese ganzen anderen Ethikkommen, die es aber nach wie vor geben wird, an denen die sich orientieren sollen. Also ja, das ist ein Versuch, das zu verschlanken. Die praktische Umsetzung wird nicht ganz einfach.
Du sagst verschlanken. Wir haben ja spätestens in der Corona-Pandemie gesehen, wie hoch und groß die Sensibilitäten sind. Ich hatte jetzt eben schon mal so ein bisschen versucht nachzuhaken. Ich versuche es noch einmal. Stichwort ethische Fragen, Stichwort Datenschutz oder auch Strahlenschutz, was du gerade als Beispiel genannt hast. Muss sich da also niemand, der vielleicht Sorgen oder Ängste hat um seine Daten oder um die Strahlenbelastung, muss sich da in Zukunft niemand drum Sorgen machen, wenn die Medizinforschung bürokratisch verschlankt wird?
Also ich glaube, das kann man wirklich verneinen. Da muss sich niemand Sorgen machen. Der Strahlenschutz wird nach wie vor berücksichtigt, aber jetzt eben an einer Stelle. Und man muss den Antrag an einem digitalen Portal anreichen und nicht mehr mit als Papierstapel an diese und an jene Behörde schicken. Das wird einfach vereinfacht. Aber die Kriterien, die gelten nach wie vor, die werden auch nach wie vor überprüft. Auch die Ethikkommissionen gucken ganz genau, ob eine Studie unverhältnismäßige Risiken für die Teilnehmer beinhaltet. Es wird sogar jetzt spezialisierte Ethikkommissionen geben. Das, denke ich, ist wirklich ein Schritt nach vorne. Die Ethikkommissionen, es gibt ja genug davon, die sollen sich spezialisieren, dass die eine zum Beispiel sich ganz besonders mit den Gentherapien beschäftigt und da wirklich noch viel tiefer einsteigt, als das bisher möglich ist. Eine andere soll sich mit neuartigen Medikamenten, mit denen es einfach noch keine Erfahrung gibt, beschäftigen, dafür Kriterien entwickeln. Also ich glaube nicht, dass der Schutz dadurch verringert wird, sondern dieses Durcheinander wird zurückgeschnitten. Und das, glaube ich, ist wirklich auch im Interesse der Patientinnen und Patienten, denn die wollen am Ende ja, dass Studien gemacht werden. Die wollen nicht, dass Studien verhindert werden. Die Studien sollen sicher sein. Das wird nach wie vor geprüft, aber sie sollen eben möglichst schnell auch umgesetzt werden.
Volkart, hat nicht das Beispiel BioNTech während der Pandemie gezeigt, dass wir eigentlich sehr wohl in der Lage sind, schnell und effizient zu forschen in Deutschland, wenn es denn sein muss?
Also erstmal muss man sagen, BioNTech hatte da einen wahnsinnigen Vorlauf. Die waren einfach schon wirklich lange aktiv auf dem Gebiet und waren deshalb auch in der Lage, das schnell umzusetzen. Viele der Zulassungsstudien dieses Impfstoffs, die sind letztlich gar nicht bei uns gelaufen. Das liegt jetzt nicht unbedingt an den hohen Studienhürden in Deutschland, sondern es liegt einfach darum, die Studien sind da gemacht worden, wo zu dem Zeitpunkt besonders viel Virus in Umlauf war. Aber ja, es ist schon so, BioNTech ist ein Beispiel, wo sich gezeigt hat, dass man eben vieles schneller machen kann und dass es trotzdem hohe Sicherheitsanforderungen genügt. Und das ist auch so, dass BioNTech hat zum Beispiel letztes Jahr gerade ein Standbein in Cambridge angeschoben. Da soll jetzt auch geforscht werden. Aber der Standort Deutschland, da machen die den Großteil ihrer Studien nach wie vor hier bei uns. Also da muss man, glaube ich, keine Sorgen haben, dass die Leute abwandern. Aber dass es jetzt einfacher wird, dass es schneller geht, ich glaube, das ist in unser aller Interesse.
Eine Frage habe ich noch. Wenn jetzt das mit der Forschung, die Umstände, die Rahmenbedingungen leichter und schneller, einfacher werden, könnte man dann auch denken, dass wieder mehr Produktion nach Deutschland zurückgeholt wird? Also Stichwort fehlende Hustensäfte und Antibiotika, die mangels Lieferkettenzusammenbrüchen oder wegen Lieferkettenzusammenbrüchen hier nicht verfügbar waren, dass wir die jetzt wieder eher in Deutschland auch produzieren können, wenn die Forschung hier schneller ist?
Ja und nein. Also bei der Forschung geht es wirklich um die neuen Medikamente. Und auch da hat die Bundesregierung ja schon vergangenes Jahr zum Beispiel die Antibiotika-Forschung versucht zu stärken. Also dass sich da was bewegt, ja, das ist durchaus möglich. Aber wenn es um den Fiebersaft geht, wenn es um die Standardantibiotika geht, wenn es um die längst bekannten Krebsmedikamente geht, wo es ja auch diese Lieferengpässe gab, das sind Generika, die sind ein völlig anderer Bereich, da braucht man keine neuen Studien dafür. Die sind lang bekannt, die sind total billig und da gab es letztes Jahr ja so ein Gesetz, das die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat, wo genau dieser Markt gestärkt werden sollte. Da sollte zum Beispiel für Kindermedikamente höhere Preise gezahlt werden. Und da haben die Generika-Hersteller gesagt in ihrem Verband Pro Generika, ja, das ist ein guter erster Schritt, aber wir können nicht ein neues Werk aufmachen, nur um Fiebersaft zu produzieren. Wir müssen in einem neuen Werk ganz viele Pharma-Medikamente herstellen. Und das heißt, die haben im Grunde gefordert, da muss es breitere Förderung geben. Und das ist im Grunde jetzt bei den forschenden Arzneimittelherstellern ganz ähnlich. Die sagen, wir brauchen breitere Flexibilisierung bei den Preisen.
Letzte Frage noch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Der Entwurf für dieses Forschungsgesetz, ist das jetzt heute eine gute Nachricht für chronisch Kranke, für Krebspatientinnen oder andere schwerkranke Menschen?
Ich denke schon, das ist wirklich eine gute Nachricht für die, die wirklich noch keine Medikamente haben, die dringend darauf angewiesen sind, dass es neue Therapien gibt. Das wird jetzt leichter in Deutschland. Das ist sicher eine gute Nachricht.
Danke, Volkert Wildermuth, Fachmann aus unserer Deutschlandfunk-Forschungsredaktion. Danke dir.
Ja, danke und schönen Tag.
Der Tag im Deutschlandfunk-Podcast, zumindest da, geht er schon zu Ende. Am Mikrofon war heute Barbara Schmidt-Matern. Die Redaktion hatte Theo Gers. Und wir danken fürs Zuhören. Tschüss, bis bald.